In Jesu Namen. Amen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Scheint so, dass der Robert in unserem Anspiel, also der mit der Bibel, diese Aufforderung ganz verinnerlicht hatte. Sogar für seinen Herzinfarkt ist er dankbar. Und das in einer Situation, in der man eigentlich höchste Anspannung erwarten würde. Bevorstehende Prüfungen und Untersuchungen sind ja normalerweise nicht unbedingt die Situationen, die uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und schon gar nicht Prüfungen, wo es um alles geht. Und so kam das Lächeln von Robert vielleicht auch eher ein bisschen künstlich rüber. Und so ansteckend war die Freude und die Sorglosigkeit vielleicht auch nicht. Es war eher die Selbstgerechtigkeit, die auffiel. Aber die Frage, wie ist das denn mit der Freude in unserem Leben? Eine junge Frau sagte einmal zu mir, seit ich in Costa Rica einmal Weihnachten gefeiert habe, halte ich es schier gar nicht mehr aus, Weihnachten in Deutschland zu sein. In Costa Rica, da tanzen die Leute auf der Straße, da ist ausgelassene Stimmung und bei uns allenfalls Hektik. Und tatsächlich, auch wenn manche Straßenzüge abends und nachts aussehen wie Tokio bei Nacht mit all den blinkenden Lichtern in den Fenstern, da drinnen hinter den Scheiben sieht es ja doch oft ganz anders aus in den Familien. Und ich weiß nicht, in welcher Stimmung Sie heute Morgen in den Gottesdienst gekommen sind. Das Theaterstück hat natürlich schon für Stimmung gesorgt, aber wie war es vorher? Vielleicht sehen manche in ihrem Leben momentan gar nicht so viel Grund zur Freude. Und gerade Weihnachten kann ja bei manchen Menschen wehmütig in Erinnerung rufen, dass die Hoffnungen, die Kindheitserinnerungen, die Erwartungen doch sehr weit auseinanderfallen von dem, was eigentlich die Realität bei uns ist. Und wenn das vielleicht auch bei dem einen oder anderen hier so ein bisschen in die Richtung geht, dass es mit der Freude nicht so weit her ist vor Weihnachten, wie würde es Ihnen damit gehen, wenn einer auf Sie zukommt und sagt, hey du, jetzt freu dich aber, setz doch mal ein fröhliches Gesicht aus, zieh nicht so eine Flappe. Hast du gehört? Du sollst dich freuen, Luja Socke. Weiß nicht, hilft Ihnen das? Baut Sie das auf? Ich glaube, unsere Seelen- und Freudenbarometer, unsere Stimmung in den Keller hinein wandert oder durch die Decke schießt, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Manche sind von Geburt an vielleicht eher rheinische, frohe Naturen, nehmen alles locker, während andere eher schwarz sehen, zur Melancholie neigen. Andere haben vielleicht einfach ein dickes Fell, lassen schlechte Nachrichten einfach an sich abperlen, wie Wassertropfen an einer Ente, lassen sich nicht an sich heran. Oder manche sitzen einfach durch glückliche Lebensumstände auf der Sonnenseite des Lebens und haben allen Grund, über alle Backen fröhlich zu strahlen. Und es gibt ja so Menschen, bei denen scheint alles toll zu laufen. In der Familie, Kinder wohlgeraten, in Lohn und Brot, in den Beziehungen, im Beruf, es gelingt alles. Und dann gibt es auch die, die immer wieder auf die Füße kommen, die anders als der Martin in unserem Anspiel auch nach einem Unfall dann wieder heil aus ihrem Porsche klettern. Oder die ihr Leben lang verschont bleiben von Alzheimer oder von Krebs oder anderen schweren Krankheiten. Und wenn jetzt von solchen Menschen, denen es halt einfach selber gut geht, eine solche Aufforderung kommt, freut euch, macht schon ein fröhliches Gesicht, dann wird es vielleicht für uns wenig mitreißend sein. Dir geht's gut, schön für dich. Bei mir sieht's anders aus. Lass mich am besten in Ruhe. Es gibt aber auch Menschen, die uns aufmuntern wollen, denen es selber gar nicht so gut geht. So nach dem Motto, trink, trink, Brüderlein, trink, lasse die Sorgen zu Hause, Man muss ja auch sagen, so manche Betriebsfeier steht so wenig unter diesem heimlichen Motto: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Manche Betriebe, wo vielleicht schon der Pleitegeier kreist, wo manche bedroht sind von Kurzarbeit oder gar von Insolvenz, gibt es auch bei uns. Auch in unserer Gemeinde sind einige davon betroffen. Aber lasst uns heute noch einmal fröhlich sein. Wie kommt der Aufruf des Apostels zur Freude bei uns an? Das ist vielleicht auch ein so eher verzweifelter Versuch, Freude in uns hervorzulocken, die vielleicht gar nicht da ist, es gar nicht hergibt von den Lebensumständen her. Oder will er vielleicht so ein bisschen christliche Pädagogik rüberbringen, so wie manche Eltern, einen kleinen Klaps hinter die Löffel, sag doch Danke zu Tante Bertha, freu dich doch über dein Geschenk zu Weihnachten. Ich glaube, wenn dieses Freut euch damit zu tun hätte, dann könnten vermutlich nur wenig etwas mit der Aufforderung des Apostels anfangen. Aber Paulus spricht nicht von irgendeiner Freude, die wir machen könnten, die wir hervorlocken könnten oder wenigstens zur Schau stellen. Er spricht nicht einmal von einer Freude, die tief verborgen irgendwo in unserem Inneren versteckt ist, wo wir nur den richtigen Schlüssel finden müssen und dann kommt sie heraus. Paulus ist kein Esoteriker. Er will uns nicht zu einer Schatzsuche in unser Inneres hinein anleiten. Nein, er weiß vielmehr, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt, so sagt er in Römer 7. Und so redet er vielmehr von einer Freude, die von außerhalb kommt. Eine Freude, die sich nicht abhängig machen lässt von den jeweiligen Lebensumständen oder was gerade in mir ist, in meinem Gefühlsbarometer. Sondern eine Freude, die sich abhängig macht von einer Person, nämlich von Jesus Christus. In dir ist Freude, in allem Leide, heißt es in einem Lied. Und deswegen freut euch in dem Herrn alle Wege. Und Paulus selber war von seinem persönlichen Ergehen und Schicksal ja alles andere als ein Glückspilz. 3-mal Schiffbruch erlitten, verprügelt worden, dass er beinahe halb tot war, ständige Verfolgung, Anfeindungen, Verachtung in der eigenen Gemeinde. Und gerade diese Worte schreibt er aus dem Gefängnis heraus. Und es gibt keinen Brief, wo es so intensiv und so oft um die Freude geht, wie gerade in dem Philipperbrief. Aus einem Gefängnis herausgeschrieben, umgeben von dicken Mauern, von eisernen Gittern, bewacht von gefühllosen Soldaten. Und er schreibt als jemand, der davon ausgehen kann, dass er sehr bald zum Tod verurteilt wird. Und trotzdem diese Worte: Freut euch in dem Herrn. Zerfurcht euch nicht mit euren Sorgen. Stattdessen wendet euch in jeder Lage an Gott. Bringt eure Bitten vor ihn. Und das heißt, gebt an Gott ab, was ihr selber nicht tragen könnt. Ihr braucht es nicht selber tragen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und hier redet einer, der eine so tiefe und eine so innige Verbindung zu Jesus hat, dass er sich geborgen fühlt, wir könnten vielleicht sagen, wie ein Wanderer im Gebirge, der eine Hütte gefunden hat und jetzt drinne ist. Draußen heult der Schneesturm, aber er ist geborgen, er hat Sicherheit gefunden. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, er fühlt sich geborgen wie ein Kind im Leib der Mutter. Wie ein Embryo. In Christus. Diese Assoziation steckt da auch durchaus drin. Totales Vertrauen, völlige Hingabe, alle Sorgen, alle Ängste. In Christus bin ich gut aufgehoben. Liebe Gemeinde, der Unterschied zwischen einem Embryo und einem Kind außerhalb des Mutterleibes ist nicht etwa der, dass es innen drinne keinen Grund hätte, sich Sorgen zu machen. Hätte es auch. Das Leben ist auch dort gefährdet. Und trotzdem fühlen sich die meisten Embryos da drinnen so wohl, dass sie eigentlich gar nicht rauskommen wollen. Und deswegen manchmal mit allen möglichen Tricks herausgezogen werden müssen. Meine Schwester ist Hebamme, da kriegt man so manches mit, wie die Kinder sich hartnäckig widersetzen. Und manche Mütter versuchen ihren Kleinen das Rauskommen schmackhafter zu machen, indem sie sich erst in ein warmes Tauchbecken setzen oder sich an eine Astgabel hängen. Alle möglichen Versuche gelingen manchmal, manchmal nicht so gut. Und dann braucht es eben doch eine Saugglocke, mit der das Kind mit Gewalt sozusagen aus dem Mutterleib rausgeholt wird. Vielleicht auch, weil sich eine Nabelschnur zweimal um den Hals gewickelt hat, wie bei unserem Ältesten. Da hat auf einmal, denn der Arzt hat es sehr eilig zu ziehen. Oder gar Kaiserschnitt. Und fast immer lässt ein Kind dann einen Urschrei raus, wenn es angekommen ist, oder? Kein Freudenschrei. Ob natürlich oder unnatürlich geboren. Es gibt eben nichts, was die Geborgenheit im Mutterleib ersetzen könnte. Auch die schönste mit Bienenwachs eingeriebene Krippe oder Wiege nicht. Aber Paulus sagt, in Christus, entsprechend dem im Mutterleib, da erfahrt ihr die Geborgenheit eines Kindes. Die Hoffnung, die Jesus uns schenkt, sie scheint stärker zu sein als die dicksten Gefängnismauern, stärker als Metall und Eisen. Und deswegen konnte ja auch Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis heraus die bekannten Zeilen schreiben: Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Oder ich denke auch an eine Situation, wo wir selber mit einer Gruppe von Besuchern in Kenia waren. Wir wurden überfallen, Maschinengewehren, es war eine sehr bedrohliche Situation. Einer musste sich hinlegen, einer der Gangster hat den Fuß auf die Brust gelegt und auf ihn gezielt. Wir dachten, er wird gleich erschossen. Wir anderen wurden auch alle bedroht. Irgendwann waren sie weg, irgendwann kam die Polizei, aber mit einem Gefängniswagen, dick vergittert. Und wir wurden dort rein verfrachtet und jetzt wussten wir gar nicht mehr, was passiert. Und ich habe lange in Kenia gelebt, weiß natürlich, dass bei der Polizei, dass man da nicht unbedingt immer besser aufgehoben ist als bei Gangstern. Und dann fuhren wir, es war eine ziemlich unheimliche Situation, wir wussten nicht wohin, wir waren da alle eingepfercht und auf einmal hielt der Wagen. Totenstille, ganz lange. Wir wussten nicht, was passiert. Und irgendwann fingen wir an zu singen. Und wir sagten, jetzt singen wir. Nun danket alle Gott von Herzen, Mund und Händen. Und wir haben gesungen. Und dann tatsächlich erlebten wir später, die Tür wieder aufging. Wir wurden dann doch in unser Gästehaus gebracht. Aber dieses Lob aus der Tiefe, Lob trotz widriger Umstände, trotz Ängste, sogar Todesängste, das ist, was der Apostel Paulus selber vorlebt. Und deswegen freut euch in dem Herrn. Und eine solche Freude, sie kann durch nichts zerstört werden. Und zwar deswegen, weil die Ursache eben nicht irgendeine Stimmung ist. Die Ursache sind nicht glückliche Umstände, sondern es ist eine Freude, die von Jesus selber kommt, die er uns schenken möchte. Der Herr ist nahe. Und diese Nähe des Herrn taucht für den Apostel alles in ein neues Licht. Damit die räumliche Nähe gemeint ist, die zeitliche Nähe. Es geht um die Nähe, dass er nicht fern ist, dass wir mit ihm reden können, dass er uns umgibt. Vielleicht haben Sie schon mal gehört von Menschen, die eine Nahtodeserfahrung gemacht haben. Unsere Gemeinde ist eine Frau, die jetzt gleich mehrfach eine Nahtodeserfahrung erlebt. Und es ist schon eindrücklich, wenn man dann hört, wie sich alles für die Menschen danach ändert, nach einem solchen Erlebnis. Oft haben sie sich von außen selber gesehen, zum Beispiel über dem Operationstisch schwebend oder über einer Unfallstelle erleben, wie dort die Ärzte verzweifelt um das Leben ringen. Und irgendwann werden sie wieder zurückgeholt ins Leben, aber eigentlich wollen sie gar nicht mehr zurück. Sie haben eine innere Freiheit erlebt, ein Glücksgefühl, irgendwo auch Licht, Wärme. Aber ich habe gehört, ganz häufig ist es dann so, dass für die Menschen sich die Prioritäten im Leben ändern. Dass auch eine ganz neue Gelassenheit entsteht im Umgang mit dem Tod. Ein ganz anderer Umgang mit dem Leben. Und ich denke, wenn wir diese Gewissheit in uns tragen, dass Jesus nahe ist, dann sollte es genau das Gleiche auslösen. Andere Prioritäten setzen. Auf einmal sehen, das Leben hält so viel mehr bereit, als nur so die paar Pfennige, die versuchen, da dem Schicksal abzutrotzen. Und es ist tatsächlich nicht so, dass wir das immer nur im zeitlichen Rahmen sehen müssen, die Ankunft des Herrn, sondern es geht wirklich auch um dieses Räumliche. Albert Schweitzer hat ein Buch geschrieben über die Mystik des Apostels Paulus. Also auch dieses Geborgensein im Herrn, der wichtigste Ausdruck überhaupt in der Theologie des Apostels Paulus, dieses in Christus sein. Und das bedeutet zugleich auch kein angstvolles Warten mehr auf das, was kommt. Kein angstvolles Warten im Vorzimmer, ohne zu wissen, was spielt sich hinter der Tür ab, was kommt. Ist meine Bewerbungsmappe dick genug? Habe ich genügend vorzuweisen, genügend Punkte angesammelt, um da drin bestehen zu können? Nein, wir gehören zu ihm. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. So schreibt der Apostel Paulus in Epheser 2. Alle, die zu seiner Familie gehören, die ihm vertrauen, die dürfen fröhlich und mit Zuversicht nach vorne sehen, seine Ankunft erwarten. Und das hilft uns auch, unser Leben neu zu ordnen. Die Herren dieser Welt, sie werden eines Tages gehen. Aber unser Herr, er kommt und er wird bleiben und alles neu machen. Und nichts kann ihn aufhalten. Und all die Schrecken, all die Bedrohungen, die von manchen Herren dieser Welt ausgehen, sie werden dann vorbei sein. Ich denke da an eine kleine Geschichte aus Russland, die das sehr schön zum Ausdruck bringt. Sie erzählt, wie einmal ein König einem Zimmermann sagte: Ich will, dass du bis morgen 300 Sack Späne herbeibringst, sonst kostet dich das deinen Kopf, wenn du es nicht schaffst. Der Zimmermann war völlig verzweifelt, er versuchte es gar nicht erst. Er wusste, keine Chance. Trauer lähmt ihn, Verzweiflung überkommt ihn. So verbringt er die Nacht, Freunde kommen, um ihn zu trösten. Sie fangen an zu trinken und allmählich legt sich so die dichte Verzweiflung, aber dann kommt denn doch der Morgen. Und pünktlich mit den ersten Strahlen klopft es an die Tür und Boten kommen des Königs und sie sagen: Zimmermann, mach auf. Und er macht auf, das Ende, so denkt er sich. Aber dann kommt eine ganz andere Botschaft. Zimmermann, sagen die Boten, Zimmermann, mach einen Sarg. Der König ist tot. Die Herren dieser Welt gehen. Und was für den König gilt, das gilt für alles, was Macht über uns hat. Ob Schicksal, ob Schuld, ob Krankheit, ob Tod. Die Frage nach dem, was kommt, ist eine Machtfrage. Wer hat die eigentliche Macht in diesem Leben? Und Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt. Auf Erden, im Himmel und auf Erden. Wir wissen zwar nicht genau, was kommt, wann der Herr kommt, aber wir wissen, dass er kommt und wir wissen, dass er als König kommt. Und das reicht. Aber dieses Kommen ist nicht nur wichtig, damit wir Halt und Hoffnung für die Zukunft haben, sondern weil sie eben uns hier und jetzt schon verändern will. Und Paulus schreibt da in Philipper 4, alle sollen sehen, wie freundlich ihr zueinander seid. Und das sollte ein Merkmal jeder Gemeinde sein, dass sie Freundlichkeit verströmt. Dass Leute, die kommen, das Gefühl haben, hier sind wir willkommen. Und dass nicht irgendwelche Leute das Gefühl haben, wie vorher in dem Stück, wir haben uns hier wahrscheinlich verlaufen, wir gehören gar nicht zu diesem Club dazu. Freundlichkeit schließt natürlich nicht Konflikte aus, das ist klar. Aber sehr wohl wird von uns erwartet, dass wir konfliktträchtige Gespräche und Begegnungen so gestalten, dass wir einander auch am nächsten Tag noch offen ins Gesicht sehen können. Und ein paar unbedachte Worte können sehr viel kaputt machen. Alle sollen sehen, wie freundlich ihr zueinander seid, sagt der Apostel. Und wenn der Herr nah ist, dann darf ich ihn auch Herr und Richter sein lassen. Dann muss ich mich nicht um jeden Preis verteidigen und meine Position herausheben und immer Recht haben. Und erst recht muss ich nicht gleich zurückschlagen, wenn mich jemand angreift oder Dinge ewig nachtragen. Und Paulus schließt dann mit dem berühmten Vers, den ich jetzt nochmal in einer modernen Übersetzung lese. Da schreibt er: Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren und ihr werdet geborgen sein in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und genau das ist das Geheimnis der Freude, von der der Apostel spricht. Der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, er wird euer Denken und Wollen im Guten bewahren und ihr werdet geborgen sein in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen.